Aktenzeichen Ostfriesland.
Der Crime-Podcast der Ostfriesen-Zeitung.
Herzlich willkommen zu Aktenzeichen Ostfriesland, die Wiesmoor Connection, und wir sind bei der vorerst letzten Folge. Mit mir hier sitzt wieder Daniel Noglik, Reporter bei der Ostfriesen-Zeitung. Hallo Daniel.
Moin.
Und ich bin Nicola Nording, Ressortleiterin auch bei der Ostfriesen-Zeitung, und seit mittlerweile 6 Folgen sprechen wir über die Wiesmoor Connection. Daniel, wir haben den 12. Januar und du bist viel im Gericht gewesen in der letzten Woche. Auch magst du einen kurzen Überblick geben, was los war die Woche?
Ja, ich muss überlegen, was wir in der letzten Folge jetzt schon dazu gesagt haben. Den Freispruch und die Einstellung und so, das hatten wir ja schon. Was ist noch passiert? Die Kammer hat über ganz viele Beweisanträge entschieden, die die Verteidiger von Christian Rademacher Jelten und seinem Geschäftspartner gestellt haben.
Und die sind nämlich irgendwie total weird, ehrlich gesagt, teilweise. Also ich habe mir deine Auflistung durchgelesen und es ging unter anderem um einen Kercher.
Ja, genau. Es ging um einen Kercher. Wir hatten irgendwas mit der Tauchpumpe. Es ging um Gartenschläuche. Alles so Dinge, die man in so einer Cannabis-Plantage ganz gut benutzen kann. Das sind so Objekte, die in diesem Prozess immer mal wieder eine Rolle gespielt haben. Gar nicht unbedingt so richtig in der Beweisführung des Gerichts, sondern eher so in diesen ganzen Scharmützeln nebenbei. Wo die Verteidiger, allen voran Dr. Stefan Weinert, ein relativ lauter Strafverteidiger, oder was heißt laut, ne? Also ruhig in der Art und Weise, wie er spricht, aber dann am Ende schon so ein Twist drin, ne? Wenn er so einen Beweisantrag stellt, ich habe hier das noch und das beantrage ich und so. Und übrigens würde ich auch ganz gerne den Geschäftsführer von Kercher eben hören, damit er erzählt, was für Produkte die haben.
Ich habe mich gefragt, warum, was denken die sich dabei? Oder ich glaube, dass er weiß ja, dass es vermutlich nicht zur Beweisführung großartig dazu trägt, ob der Karton und das Gerät jetzt zusammenpassen. Also es ging unter anderem darum, dass der Karton, der vorgefunden wurde, eben nicht zu einem Gerät war, wessen Rechnung bei Christian Rademacher Jelten gefunden worden ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Ja, so eine Art.
Auf jeden Fall, der weiß ja, dass es vermutlich nicht kriegsentscheidend ist. Warum macht er sowas? Oder warum wird sowas vor Gericht gemacht?
Vielleicht fange ich erstmal einmal vorne an, so, um einmal zu erklären, worum es jetzt grob geht. Also wir haben ja, das wisst ihr ja alle, wir haben eine Cannabis-Plantage in Wiesmoor gefunden mit über 400 Pflanzen. Und in diesem Zusammenhang wurde jetzt Christian Rademacher Jelten der Beihilfe des Drogenhandels angeklagt. Und das Ganze fußt auch auf Rechnungen, die gefunden wurden, beziehungsweise auf Dinge, die über sein Firmenkonto gekauft worden sind. Wir wissen ja aus der Berichterstattung und aus unserem Podcast, dass die Wiesmoor Connection Firmenkonstrukt ist aus unglaublich vielen Unternehmen. Ich habe jetzt erst heute wieder einen Artikel geschrieben darüber, dass noch weitere Unternehmen damit reingehören. Könnt ihr nachlesen bei ozonline.de. Und diese Firmen oder diese eine Firma hat ein Geschäftskonto oder mehrere Geschäftskonten. Das ist ja üblich. Keine Ahnung, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr eine Tankkarte von eurer Firma habt oder so. Wenn ihr irgendwie nicht die Kilometer abrechnen müsst, sondern einfach auf Firmenkosten tanken könnt. Dann kommt einfach die Abrechnung über die Firma. Und so hatte das wohl dieses Unternehmen von Christian Rademacher Jelten auch, dass bei bestimmten Unternehmen, bei Baumärkten zum Beispiel, einfach Geschäftsadresse hinterlegt wurde und gesagt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich kaufe das für Christian Rademacher Jelten, schickt zu dem eine Rechnung. Wie ein Deckel in der Kneipe.
Das ist ja üblich bei Baumärkten. Also wer schon mal ein Haus gebaut hat, kennt das. Man hat ein Konto irgendwo und sagt, ich brauche das und das auf das Konto. Irgendwann kriegst du mal eine Rechnung, immer mal wieder, und dann passt das.
Ja, okay.
Kriegt auch meistens noch Prozente.
Ja, okay. So. Und über dieses Konto wurden eben unter anderem Hölzer gekauft, Gartenschläuche gekauft, Kercher gekauft und eine Tauchpumpe gekauft. So. Und das sind alles so Dinge, die zum Teil auch einfach in der Cannabis-Plantage gefunden worden sind. Der Kercher übrigens nicht. Der Kercher samt Karton wurde in einem angrenzenden Raum gefunden. Das ist für die Kriminalisten ganz wichtig. Also es ist jetzt nicht unmittelbar in der Cannabis-Plantage, sondern in einem Raum davor, wo früher das Testzentrum war, wo ja auch mit betrogen worden sein soll. So, und jetzt war natürlich die Beweisführung der Verteidigung, oder das Ziel war, das Gericht davon zu überzeugen, diese Schläuche, die da gekauft wurden, haben mit der Cannabis-Plantage nichts zu tun. Diese Tauchpumpe hat damit auch nichts zu tun. Die Tauchpumpe soll angeblich benutzt worden sein, um Keller leer zu pumpen. Dazu hatten wir dann eine Kaufinteressentin gehört bei Gericht, die gesagt hat, da war in dem Keller war kein Schimmel und auch keine Feuchtigkeit und so. Und jetzt sollte ein Sachverständiger zum Beispiel sagen, dass in diesem Keller vor x Monaten mal Feuchtigkeit war. Da ist Gericht gesagt, das können wir nicht zulassen, weil wie soll jetzt gerichtsfest noch ein Sachverständiger sagen, vor 13 Monaten oder so war da mal Wasser. Genau, und das Ziel war am Ende, das alles zu verunsichern, zu gucken, diese Schläuche passen nicht oder das kann nicht der Kercher sein, das kann nicht die Tauchpumpe sein. Und das wurde alles vom Gericht abgebügelt, weil es zum Teil schon durch andere Beweise, in dem Fall Zeugenaussagen, schon geklärt wurde. Man kann Gerichte nicht dazu verpflichten, Doppeltbeweise zu erheben, sozusagen. Das heißt, wenn ein Polizeibeamter plausibel darstellt, warum diese Tauchpumpe war, dann muss das Gericht jetzt nicht noch weiter suchen, warum es vielleicht diese Tauchpumpe nicht war, weil das Ergebnis schon ziemlich klar ist. Und ich meine, so eine skurrile Situation, wir hatten da einen alten Schlauch im Gerichtssaal liegen und einen neuen Schlauch daneben, damit sich alle angucken können, ob dieser Schlauch aussieht wie der andere Schlauch.
Nein, ernsthaft.
Das waren zwei gelbe Schläuche mit einem grünen Ding an der Seite und die sahen identisch aus. Und die Verteidiger von Christian Rademacher-Jelten standen da fast 10 Minuten und haben sich diesen Schlauch da angeguckt. Ich habe noch gesagt, wahrscheinlich holt gleich jemand noch so ein kleines Chemie-Kit raus und prüft da die Zusammensetzung des Gummis oder so. Naja, aber das Gericht hat jetzt schon mitgeteilt, dass die zur Überzeugung gekommen sind, dass der Schlauch durchaus der Schlauch ist. So, also, ja, klar. Und eingangs eine Frage, warum stellt man den Antrag, den Kercher-Geschäftsführer zu hören zum Beispiel? Naja, einerseits haben Verteidiger den gesetzlichen Auftrag und die Pflicht, alles zu tun, um den Mandanten jeweils zu verteidigen. Und andererseits ist das auch immer so ein bisschen, ich möchte Herrn Dr. Weinert nicht so nahe treten, aber es ist natürlich auch ein bisschen Selbstdarstellerei, ne? So, er war ja sowieso sehr auffällig in diesem Prozess. Er hatte mal sich darüber beschwert, dass Polizeibeamte ihn belauschen würden außerhalb des Gerichtssaals. Der streitet sich ab und zu mit dem Vorsitzenden Richter Björn Raab darüber, wie denn jetzt der Prozess wirklich geführt wird und dass es nicht so fair ist. Wobei Raab tatsächlich sehr darauf abzielt, einen fairen Prozess zu führen. Er ist immer ganz ruhig und so weiter. Darum verstehe ich die Scharmützel manchmal nicht so ganz.
Du hast ja gerade schon die beiden, also zwei wichtige Protagonisten vor Gericht jetzt gerade schon genannt. Einmal Weinert auf der Verteidigerseite, Raab auf der Richterseite und dann gibt es auch noch Staatsanwalt. Staatsanwalt ist
Oberstaatsanwalt Helge Ommen.
Genau.
Für die Anklage.
Magst du die drei mal ein bisschen vorstellen? Also wer sind diese drei Typen?
Ja, kann ich machen, klar. Björn Raab. Fange ich mal an, das ist der Vorsitzende Richter der ersten großen Strafkammer. Da sitzen neben ihm noch zwei Schöffen und ein beisitzender Richter. Aber er ist so der Wortführer und eben der Vorsitzende. Und der ist, ich weiß sein Alter nicht, aber er ist, glaube ich, noch einer der jüngeren Garde so in der Juristerei. Ist aber auch jemand, der am Landgericht in Aurich relativ stark und schnell aufgestiegen ist. Ich meine, den Vorsitz der ersten großen Strafkammer, die eben auch Schwurgerichtssachen machen wie Mord und Totschlag, musst du erstmal schaffen, musst du erstmal machen als junger Mensch. Und er ist ein sehr akkurater, sehr genauer Typ und achtet auch in diesem Verfahren immer darauf, dass alles sehr fair und transparent abläuft. Wenn irgendwo ein Zettel fehlt, wird dafür gesorgt, dass der Zettel sofort kommt. Wenn ihr eine CD noch braucht mit Aktenmaterial, wozu er berechtigt ist, dann kommt die auch. Und Terminfindung ist zum Beispiel. Dieser Prozess ist ja ziemlich groß. Noch nichts im Vergleich dazu, was noch kommt, aber auch schon ziemlich groß. Und bei der Terminfindung geht es immer darum zu gucken, wann haben die alle Zeit. Und der Angeklagte hat nicht das Recht, dass sein Verteidiger an dem Tag immer Zeit hat. Also es kann auch sein, dass da jemand geschickt wird, der nun den Termin macht. So, und Raab sagt dann, ja, wollen wir aber nicht machen, weil es geht hier um so viel. Es geht um echt jahrelang Gefängnis mitunter. Da müssen wir schon gucken, dass auch ihr Verteidiger, den sie vertrauen, der sich auskennt, da haben und so. Also er gibt sich wirklich große Mühe. Immer bis zum Punkt, wo ein Verteidiger ihm halt vielleicht auf eine Art auf die Nerven geht, die nicht angebracht ist in dem Moment, dann greift er aber auch schon durch. So, sagt so bis hierhin und nicht weiter. So. Das ist Björn Raab, würde ich sagen. Dann haben wir Helge Ommen. Oberstaatsanwalt Helge Ommen macht Drogendelikte bei der Staatsanwaltschaft Aurich. Den kenne ich auch schon ein bisschen länger. Der hat auch mal, ich glaube, die stellvertretende Pressesprecherfunktion gehabt. Darum hat man ein bisschen mehr zu tun. Ist auch ein verhältnismäßig ruhiger Typ, aber jemand, der schon deutlich früher als Raab seine Meinung sagt. Wenn sich da was in eine Richtung entwickelt, die ihm nicht so passt, dann sagt er auch mal, also von der Seite, auch wenn er gerade gar nicht dran ist, schon mal so hier, also irgendwie, da haben sie mal richtig was falsch verstanden. Ja, auf der anderen Seite hatten wir eine ganze Armada an Anwälten, das hat sich ja ein bisschen ausgedünnt, weil jetzt nur noch zwei Angeklagte übrig geblieben sind. Genau, bei Christian Rademacher-Jelten ist so der am meisten sagt, Dr. Stefan Weinert. Und bei dem anderen Angeklagten, dem Geschäftspartner, ist das Herr Theron, das ist ein Anwalt, der auch, das wirkt so ein bisschen so wie so ein bisschen Ping-Pong-Teamspiel zwischen Theron und Weinert, die so ein bisschen zusammen agieren. Die haben auch teilweise fast wortgleiche Anträge gestellt und so. Sie schließen sich gegenseitig an. Und das ist ja im Grunde die andere Front, die möchte, die Leute davon überzeugen möchte, dass ihre Mandanten frei zu sprechen sind oder Verfahren einzustellen sind. Und Weinert ist halt jemand, der viele Anträge stellt, Theron auch. Und Weinert auch, der auch sehr seine Meinung sagt. Wir haben jetzt zum Beispiel das große Ding, dass Weinert gerne auch aus dem anderen Betrugsverfahren gerne sehr viele Akten hätte, um da schon mal ein bisschen Telekommunikationsüberwachung, Handyüberwachung durchzulesen. Und Raab hat ihm das bisher immer wieder verwehrt. Und er hat jetzt schon mit Revision gedroht in dem Prozess und gesagt, oh, sie kriegen ja die Kritik und so, und das geht ja gar nicht und das ist ein Unding, sei das und so. Und Raab bleibt dann auch vielleicht oftmals sehr kühl und sagt, wir haben sie ja schon gesagt. So. Und dann ist die Sache auch erledigt. Aber er ist schon extrovertierter.
Wie ist es da vor Gericht? Also wird viel geredet, geht es da viel hin und her oder ist es wirklich, es ist ja vom Prozess zu Prozess immer ein bisschen unterschiedlich. Entweder es wird, launig vielleicht wird es jetzt selten, zumindest nicht in der Strafkammer. Aber also es gibt ja Momente, wo halt viel geredet wird, auch viel durcheinander geht, auch viel hin und her gesprochen wird. Und es gibt Fälle, wo eigentlich wo abgearbeitet wird, Punkt für Punkt für Punkt. Und dann ist die Sache durch. Wie ist da so die Szenerie quasi im Gericht?
Da muss man vielleicht da vorweg sagen, dass das ein öffentlicher Prozess ist. Wie im Grunde erstmal jeder Prozess in Deutschland auch. Das heißt, jeder kann da hinkommen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch Nachrichten bei Instagram von Leuten gekriegt, die ich kenne und sagen, oh ja, ihr macht ja Podcast und spannend, das würde ich mir auch mal gerne anhören. Dann sage ich nur, ja, warum denn nicht? Komm noch hin. Dann die Termine kannst du dir anhören, wenn du Zeit hast. Was bei diesem Prozess schon mal sehr auffällig ist, dass erstmal alle Leute kontrolliert werden, die da reingehen. Also mit Handys abgeben und einen Metalldetektor und abtasten und so weiter.
Ist allerdings ja auch nicht ungewöhnlich im Landgericht bei solchen Prozessen.
Genau.
Also habe ich bei anderen Gerichtsprozessen auch schon erlebt, dass mir da alles abgenommen wurde.
Ja, voll. Aber es gibt eben auch Prozesse, da passiert das nicht.
Ja, ist auch immer ein bisschen schade, wenn sich die Verhandlung zieht und das Handy weg ist.
Ja, ich nehme mir neuerdings auch immer ein Buch mit, um Verhandlungspausen zumindest mal zu lesen oder so. Da sind die Wachtmeister immer schon ganz amüsiert so und sagen, du sollst hier aufpassen und nicht irgendwie in deinen Büchern lesen. Und da hat es noch einen weiteren Grund. Wir hatten ja einen Fall der mutmaßlichen Zeugenbeeinflussung auf dem Gang. Da war es wohl so, dass ein Zeuge oder mehrere Zeugen vor die Tür gegangen sind und direkt ein Familienangehöriger des anderen Angeklagten direkt drauf zu ist und hat ihn dann vollgetextet und so weiter. Vor den Augen der Wachtmeisterei. Ist taktisch nicht so klug und das hat auch zu einem Beschluss von Raab geführt. Er hat als Vorsitzender Richter auch die Sitzungspolizei, so nennt das, so heißt das, und hat dann verfügt, dass von diesem Menschen und einer weiteren Person auch die Personalien aufgenommen werden, dass die wissen, wer das ist, der da irgendwie mutmaßlich Zeugen beeinflussen möchte. Und das führte auch dazu, dass wir eine ganze Armada an Polizisten in zivil bewaffnet hinten drin sitzen haben. Das war jetzt beim letzten Prozesstag nicht mehr so, aber die Tage davor saßen da immer, lass es 6, 7 bewaffnete Polizisten sein, die da mit hinten im Publikum saßen, um die ganze Sicherheit dieser Veranstaltung sicherzustellen. So. Ja, das ist mal unüblich gewesen, das hat man nicht so oft. Und da hat Raab auch mal in aller Deutlichkeit sehr klar gemacht, dass wir das nicht tolerieren in Deutschland, wenn auf Zeugen Einfluss genommen wird. Ja, so, und sonst, wie ist die Stimmung? Naja, wir haben einen relativ gut gefüllten Besucherbereich, Publikumsbereich, aufgrund der Polizei zum einen. Andererseits sind immer Vertreter von Christian Reinemachers Familie da, das habe ich schon eingangs mal gesagt, das finde ich ganz bemerkenswert, dass sie da ihren Vater oder ihren Schwiegersohn, was auch immer, unterstützen. Und da sind auch einige Wiesmoorer da, Leute auch, die teils wirklich zu jedem Prozesstag kommen, mit denen man sich jetzt auch schon, die man insofern schon kennt, dass man auch mit dem ein bisschen plaudert und so, wie denn das alles in Wiesmoor rezipiert wird und all das. Und einer von denen hat mir auch letztens gesagt, ja, ich ziehe das jetzt auch durch, also ich komme jetzt auch zu jedem Tag. Das habe ich mir vorgenommen und dann muss ich meiner Frau mal Bericht erstatten, was so passiert ist. Und sonst kommt es dann tatsächlich darauf an, was gerade passiert. Also wir haben viele Zeugenbefragungen hinter uns. Jetzt war es zuletzt ganz viel Urkundenvorleserei. Also dann wurden irgendwelche Vernehmungsprotokolle irgendwie eingebracht oder es wurden Telefonprotokolle vorgelesen. Es wurden auch schon Telefongespräche abgespielt zwischen Christian Rademacher-Jelten und dem Mitangeklagten. Und ja, also es ist immer abwechslungsreich, es ist immer so ein bisschen Wundertüte. Ich meine, man geht zum Beispiel an einem Prozesstag hin und so, erwartet irgendwie nichts und dann hat man irgendwie zwei Urteile gegen die Hanfgärtner irgendwie dann noch in der Tasche mit. Also ja, kann immer alles passieren. Strafrecht ist dynamisch, das hatte Björn Raab mal in der Verhandlung gesagt.
Urteil ist ein gutes Stichwort. Wie geht es jetzt weiter? Also was kommt noch auf uns zu in diesem Prozess und was kommt dann danach noch? Aber fang erstmal mit diesem Prozess an.
Ja, das Gericht hatte vergangene Woche schon gesagt, dass mit der Vernehmung des Zeugen erneut eigentlich für die Beweisaufnahme geschlossen ist. Bleibt die Frage, ob das die Rechtsanwälte zulassen oder noch weiter das Gericht mit Beweisanträgen zu tapezieren. Ansonsten das, was auf jeden Fall noch kommt. Plädoyers. Jeder Anwalt darf einmal erzählen. Staatsanwalt darf einmal erzählen. Und dann gibt es am Ende halt ein Urteil. Wir haben noch Prozesstage bis Ende oder Mitte Februar angesetzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles ausgeschöpft wird. Wir haben ja auf jeden Fall 4 Anwälte, die plädieren müssen. Jeder darf was sagen. Staatsanwaltschaft wird auch plädieren. Jeder, also die beiden Angeklagten dürfen ja auch jeder nochmal als berühmtes letzte Wort noch was sagen, bis dann die Kammer ihre Entscheidung verkündet. Und damit ist das ja auch noch nicht gegessen.
Ganz wichtig, die letzten Worte müssen auch gehört werden. Ich erinnere mich an einen Fall, wo das vergessen worden ist und der ganze Prozess deswegen nicht mehr gültig war.
Ja, ist natürlich ein Revisionsgrund, absolut. Wenn gegen solche Formalia verstoßen wird, ist das sehr schlecht. Wir hatten noch einen Fall, da wurde falsch vereidigt mal. Das führt auch zu großen Problemen. Und wenn dieses Urteil gefallen ist in der ersten Instanz, das Landgericht ist ja die erste Instanz, dann ist ja die Sache noch nicht erledigt. Ich meine, Stefan Weinert hatte ja schon gesagt, dass also das Wort Revision, das böse R-Wort schon genannt, davon ist mal auszugehen, ne? Dass in einem Fall von allem, was schlechter als Freispruch ist, dass da auf jeden Fall die Angeklagten auch das Rechtsmittel einlegen werden und dann geht das Ganze zum Bundesgerichtshof.
Erklär nochmal eben den Unterschied zwischen Revision und Berufung.
Eine Berufung wird es jetzt nicht geben, denn Berufung ist nur möglich, wenn das Amtsgericht die erste Instanz ist, die Berufung zum Landgericht. Und die Berufung ist eine neue Tatsacheninstanz. Das heißt, wenn man als Angeklagter oder auch als Staatsanwaltschaft in Berufung geht, muss das nächsthöhere Gericht, das ist in dem Fall Landgericht, das Ganze nochmal neu machen. Also alle Zeugen müssen neu gehört werden, alle Urkunden müssen nochmal neu eingebracht werden. Also der Prozess beginnt wirklich bei Null. Wenn wir jetzt beim Landgericht zum Beispiel die Revision haben, das Rechtsmittel, dann wird dem BGH das Urteil, die Urteilsbegründung und so weiter vorgelegt und dann wird das nur auf Rechtsfehler überprüft. Das heißt, es gibt keine neuen Befragungen oder so, sondern der BGH guckt nur, hat das Gericht Fehler in der juristischen Beurteilung gemacht.
Gut, dann kommen dann jetzt die Plädoyers, die letzten Worte, dann kommt das Urteil. Dann haben wir ein Urteil für Betrug, ein Urteil für Drogen, aber wir sind immer noch nicht fertig, oder?
Noch lange nicht. Noch lange, lange nicht. Wir haben ja noch 2 große Blöcke vor uns, beziehungsweise erstmal die ermittelnden Behörden und dann die Staatsanwaltschaft und dann das Gericht mit uns zusammen. Wir haben einerseits ja noch den Testzentrumsbetrug, den mutmaßlichen. Da ging es ja darum, dass in dem Testzentrum in Wiesmoor, in Aurich und anderswo, in Hannover war glaube ich auch noch ein paar, Oldenburg auch, dass dort da geht es um einen Betrug von 1 Million Euro, mutmaßlichen, dass da Tests abgerechnet worden sind, die nicht durchgeführt worden sind und entsprechend dann der Steuerzahler betrogen worden sein soll. Das ist das eine Verfahren. Das zweite Verfahren ist der mutmaßliche Subventionsbetrug, wo es dann um 26 Millionen Euro geht. Da soll die Wiesmoor Connection in Form ihres ganzen Firmengeflechts bei Corona-Subventionen gelogen und geschummelt haben, um da eben 26 Millionen Euro rauszuschlagen. Dank der ermittelnden Behörden und der Banken und so weiter sind am Ende ja in Anführungszeichen nur 6 Millionen überwiesen worden. 20 Millionen hätten es noch sein können und das ist der große Batzen. Da habe ich auch jüngst erst wieder mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg gesprochen. Die sind noch lange nicht fertig, ne? Also das wird noch ewig dauern, bis es da überhaupt mal zu einer Anklage kommt. Zumal wir über 40 Verdächtige haben.
Wie lange darf das dauern oder kann das dauern, bis es da zu einer Anklage kommt? Also wie ist es, da gibt es da rechtliche Grenzen oder können die jetzt über Jahre noch ermitteln, bis es da zu einer Anklage kommt? Wie ist das Gesetz?
Das ist noch wichtig, dass du es ansprichst. Wir haben ja den Grundsatz auch, dass in Deutschland nur das verwendet wird, was vor Gericht gesagt wird. Wir haben ja Aussagen bei der Polizei, ganz klar, die haben ja auch viele jetzt schon zu Protokoll gegeben. Die dürfen aber so 1:1 im Strafprozess nicht verwandt werden. Das heißt, wir müssen jeden Zeugen nochmal befragen. Können Sie sich erinnern, wie war das damals? Was hat er da gesagt zu Ihnen und so? Und dann sagen die, ja, keine Ahnung, habe ich irgendwie vor 5 Jahren, war vergessen. Dann kann der Richter sagen, ich halte Ihnen mal vor, was Sie bei der Polizei gesagt haben. War das denn wohl so? Und dann sagt derjenige, die ja, kann wohl sein.
Wenn ich das gesagt habe, dann stimmt das
so. So, genau. Und das ist halt keine valide, gute Zeugenaussage. Mhm. Und da kommt man dann in Strapazen. Darum sind die natürlich angehalten, schnell zu arbeiten und fertig zu werden. Und ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, aber es wird uns noch ewig beschäftigen, weil wir auch da natürlich wieder Revision haben werden. So, was eine gute Möglichkeit ist, um das alles abzukürzen, sind Strafbefehle. Kann ich auch mal kurz erläutern. Wir haben ja im Strafprozess mehrere Möglichkeiten. Sagen wir, Nicola Nording hat jetzt einen Snickers geklaut. Und wurde irgendwie dabei...
Das sieht mir ähnlich.
Ja. So, jetzt sagt die Staatsanwaltschaft, da wollen wir Nicola aber jetzt mal ordentlich rankriegen, weil die ist eine notorische Snickers-Klauerin. Hat sie schon mehrmals gemacht und jetzt irgendwann ist auch mal der Kaffee auf. Und dann hat die Staatsanwaltschaft mehrere Möglichkeiten. Die kann das Verfahren einstellen, weil sie sagen, ja, ist irgendwie jetzt nicht so wichtig, dass wir das verfolgen.
Das lernt die nie. So,
wir können das Verfahren auch einstellen gegen eine Geldauflage zum Beispiel. Dann zahlst du 150 Euro und dann ist der Snickers-Klau für alle Beteiligten erledigt. Nächste Möglichkeit. Du könntest, also die kommen, natürlich, die können auch einstellen, wenn sie sagen, oh, das war die ja doch gar nicht. Also das besteht ja auch die Möglichkeit. Dann kann die Anklage erheben, dann geht's vor Gericht. Und eine weitere Möglichkeit, die gern gesehen und gerne genommen ist von Staatsanwaltschaften in Deutschland, ist der sogenannte Strafbefehl. Wird ein Strafbefehl beantragt. Der muss auch ganz konkret formuliert werden. Also die Staatsanwaltschaft beantragt dann 10 Tagessätze, Geldstrafe oder so. Und das wird immer dann gemacht, wenn die Staatsanwaltschaft sagt, der Fall ist so klar, da brauchen wir gar nicht mehr zu verhandeln. Und dann wird es dem Richter vorgelegt, der Richterin, die oder der unterschreibt das dann und dann wird er dir zugestellt. Dann kannst du sagen, oh ja, okay, Mist, nehme ich den Strafbefehl an. Oder du sagst, ich lege Widerspruch, ich lege Einspruch ein und dann wird es auch verhandelt. So, und in vielen Fällen gibt es Strafbefehle, einfach weil man dann nicht in die Hauptverhandlung ziehen muss und dieses ganze Brumborium von diesem riesigen Gerichtsverfahren nicht hat. Und ich kann mir vorstellen, dass bei über 40 Angeklagten, die ja alle unterschiedliche Tatbeiträge haben, da kann ja, also Christian Rademacher-Jelten wird ja nicht so bewertet wie jemand, der nur so am Rande damit irgendwie zu tun hatte, dass es bei diesen kleinen Fischen einfach Strafbefehle hagelt, so schriftlich. Und dann kommt es mitunter vielleicht auch gar nicht zu Prozessen, weil einige von denen ja auch vielleicht kein Interesse haben, vor Gericht zu erscheinen, weil die sicher sein können, dass ein kleiner Daniel Noglik hinten drin sitzt und alles aufschreibt, was sie sagen.
Vermutlich. Also wird uns dieses, also wird dich vor allen Dingen ja auch dieser Prozess oder dieser ganze Komplex noch über Jahre, über Monate, über Tage, Wochen, wie lange wird er dich noch begleiten? Was denkst du? Wie denkst du, wird dein Jahr mit der Wiesmar Connection?
Mein Jahr mit der Wiesmar Connection. Es wird mich noch Jahre beschäftigen, da bin ich mir sicher. Oder Jahre, vielleicht noch ein Jahr oder so. Also die Frage wird immer sein, wann kriegen wir erstinstanzliche Urteile und wann kann sich der BGH damit beschäftigen? Der hat ja auch nicht so viel Zeit. Das zieht sich dann immer ein bisschen. Also bis wir die ganze Geschichte abgeschlossen haben, wird noch sehr viel Zeit ins Land gehen, denke ich. Und es kommen immer neue Sachen. Erst heute habe ich einen Text darüber geschrieben, wir hatten in einem Podcast mal gesagt, und ich habe das so eher beiläufig erwähnt, sodass ich überhaupt nicht weiß, wie die Katzenfrau mit Rademacher Jelten zusammengekommen ist. Dann hat uns jemand angerufen, der irgendwie meinte, das zu wissen. Dann habe ich mal geguckt anhand der Telefonnummer, ob der das wirklich war. Dann habe ich ein bisschen mit diversen Quellen telefoniert, um rauszufinden, wie glaubwürdig der Typ ist. Und dann war das alles okay. Und dann haben wir ein bisschen geguckt. Ich habe das Handelsregister nochmal gelesen. Und jetzt weiß ich, wie die Katzenfrau mit Rademacher Jelten zusammengekommen ist. Und ich weiß auch, inwieweit sie in diversen Firmen noch weiter involviert gewesen ist und so weiter. Alles nachzulesen bei der OZ. Das ist auf jeden Fall nochmal ein spannender Twist. Wirklich spannender Twist. Und ja, immer mal wieder, wenn irgendwelche Hinweise kommen, dann gehe ich dir nach, beschäftige mich damit. Und sonst bin ich ganz viel im Gericht.
Nichtsdestotrotz würden wir ja heute erstmal diesen Podcast damit oder zumindest diese Staffel beenden mit der Wiesmar Connection. Wir werden uns, wenn ein Urteil gefallen ist, auf jeden Fall nochmal zurückmelden mit einer extra Folge. Wenn du jetzt auf die Wiesmar Connection guckst und auf alles, was du da in dem letzten Jahr erlebt hast mit, was war das für ein Fall? Was ist das für ein Fall? Wirst du so einen Fall nochmal haben? Was denkst du, ist das besonders, hättest du es gedacht, wie ist so dein Gefühl oder dein Feedback oder die Zusammenfassung quasi zur Wiesmar Connection? Wie ist es im Moment?
Also, wenn du mich fragst, ob ich geglaubt habe, dass das so wird, wie es wird, kann ich dir sagen, nein, habe ich nicht geglaubt. Ich habe geglaubt, dass mehr hinter dieser Polizeimeldung oder Staatsanwaltschaftsmeldung steckt, als drin stand damals. Ich habe aber nicht geglaubt, dass sich das größte mutmaßlich kriminelle Netzwerk aus Friesland dann irgendwie entfächert danach. Ich glaube aber wahrscheinlich, dass in nächster Zeit jetzt so ein fettes Ding erstmal nicht auf der Straße liegt, aber keine Ahnung, wer weiß, vielleicht sage ich in 2 Monaten schon was ganz anderes.
Gut, ich würde sagen, Daniel, ich danke dir für 6 wunderbare Podcast-Folgen mit dir und das war's jetzt erstmal mit der ersten Staffel Aktenzeichen aus Friesland. Wenn es ein Urteil gibt, melden wir uns zurück. Und was wir schon verraten können, wir beiden arbeiten schon an der nächsten Staffel.
Genau, da will ich nicht verraten, worum es geht, aber wir haben schon eine Peilung, worum es gehen könnte. Wie Nikola schon sagt, Wiesmar Connection, wir machen weiter, wenn es was Neues aus dem Gericht gibt. Darum lohnt es sich auch sehr, uns zu abonnieren, denn dann bekommt ihr ja jeweils über euren Podcast-Anbieter, über die Podcast-App dann immer eine kurze Push-Nachricht, wenn es was Neues von uns gibt.
Und wie ihr das aus anderen Podcasts auch schon kennt, eine Bewertung nehmen wir natürlich auch ganz gern. Gut, dann Daniel, sage ich auf Wiedersehen.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss. Ciao.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Zeitungsgruppe Ostfriesland. Weitere Informationen unter www.oz-online.de.